Der Job von Georg Loth hat viel mit Ordnung zu tun.
Es gibt so Ordnersammlungen, wo halt auf dem Ordnerrücken irgendein bestimmtes Thema draufsteht und der Ordner innen drin aber relativ unsortiert ist.
Georg arbeitet im Bayerischen Geoarchiv in Hof.
Da haben halt Generationen von Geologen immer mal wieder passendes Schriftgut einfach mit abgeheftet. Manchmal auch doppelt und dreifach. Und sowas muss eben ja vor der Digitalisierung dann sortiert werden.
Es gibt jetzt nämlich ein Gesetz, das es Archiven wie dem Geoarchiv vorschreibt, ihre Bestände der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So eine Art verordneter Frühjahrsputz.
Ja, so könnte man das sehen, ja. Wobei es mehrere Frühjahre brauchen wird, um das aufzuarbeiten.
Letztes Jahr im Februar, da sichten Georg und seine Kollegen gerade einen der weniger gut sortierten Bereiche im Archiv.
Und man nimmt sich den Ordner, setzt sich wieder an den Tisch und fängt eben an, alles rauszunehmen, was da drin ist und versuchen, sinnvoll zu sortieren.
Entfernen, was doppelt ist, wegschmeißen, was nutzlos ist, beiseite legen, was woanders im Archiv besser aufgehoben wäre. Die Sammlung, aus der sich Georg diesen nächsten freien Ordner rausgegriffen hat, das ist das Kohlearchiv. Dokumente über den Braunkohleabbau in Bayern.
Der Ordner, der handelte von der Matthias-Zeche bei Schwandorf in der Oberpfalz. Und dann kam ich zum nächsten. Altes, braunes DIN A5-Papier mit eher so Kurzmitteilungen. Das war mit einer Büroklammer zusammengezwickt. Mit Maschinenschrift, ein paar so handschriftliche Notizen drauf, ein Stempel, ein Eingangsstempel. Und das Wort Humboldtin ist mit einem roten Farbstift unterstrichen. Deswegen fällt es sofort auf.
Was das allerdings ist, Humboldtin, das weiß Georg nicht.
Also, falls ich den Humboldtin mal im Studium gehabt haben sollte, hatte ich das zu diesem Zeitpunkt vergessen.
Trotzdem, die drei Blätter sind irgendwie interessant. Aus dem kurzen Briefwechsel wird klar, Humboldtin muss ein Mineral sein. Das wurde 1949 in einem Oberpfälzer Kohleflöz gefunden und nach München geschickt, an das Bayerische Geologische Landesamt. Der Leiter der Gesteinssammlung in München bedankt sich höchstpersönlich dafür. Dieser Stein muss also wichtig sein, denkt sich Georg.
Und hab dann einfach nach Humboldtin gegoogelt und eben festgestellt, dass es sehr selten ist. Beim Humboldtin war eine vermutlich vollständige Fundortliste von nur 29 Fundorten auf der ganzen Welt, die bekannt sind. Und da hat die Matthias-Zeche bei Schwandorf gefehlt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das sollte man eigentlich korrigieren, aber dann müssten wir das erstmal finden.
Die Gesteinsproben, die früher in München gesammelt wurden, lagern heute in Hof beim Geologischen Dienst des Bayerischen Landesamts für Umwelt. Sollten sie zumindest. Das heißt, irgendwo in Georg Loths Geoarchiv lagert dieser Schatz, von dem die Welt noch nichts weiß. Also, hoffentlich lagert er noch hier.
Man kann sich das so vorstellen, dass man da eine große Rollregalanlage hat mit ungefähr 10.000 Schubladen. Und in den einzelnen Schubladen sind dann noch so Pappkartonschachteln. Und da ist halt mal ein Stein drin oder es sind zwei oder drei von derselben Lokalität. Und dann reden wir jetzt von 130.000 Pappschachteln.
Die Suche gestaltet sich unerwartet einfach. Die Pappschachteln sind nämlich thematisch sortiert und deshalb kommen für Humboldtin nur zwei Schubladen in Frage.
Und da habe ich den Humboldtin dann auch gleich entdeckt und die Etiketten haben eben gepasst. Da stand auch Braunkohlegrube Matthias-Zeche bei Schwandorf drauf und auch 1949 steht dabei. Also das war eindeutig dieses Material.
Gelbe Bröckchen in braunen Pappschachteln. Das Geologenherz schlägt höher. Und das Besondere ist, um dieses extrem seltene Mineral zu finden, musste jetzt niemand in der Erde wühlen. Es musste nicht mal jemand das Haus verlassen, denn die Probe schlummert schon seit über 70 Jahren, gut verpackt und beschriftet im Archiv. Nur ist mit den wechselnden Generationen von Geologen irgendwann auch das Wissen verloren gegangen, dass es sie überhaupt gibt.
muss eben einfach nur ein Gespür dafür haben, was vielleicht eine Besonderheit ist oder wo eine Geschichte dahinter stecken könnte. Ich habe dadurch, dass ich der Oberarchivar bin und der Sammlungsleiter, habe ich vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge und erkenne einfach solche Zusammenhänge oder Besonderheiten einfacher als andere.
Auch der beste Zufall nützt nichts, wenn man nichts aus ihm macht. Heute an Ostern ist das Suchenprogramm. Man weiß, dass etwas da ist und man es nur finden muss. Und da wollen wir Ihnen Geschichten von Menschen erzählen, die genau hinschauen. Und dabei etwas sehen, was den anderen entgeht. Einer will eine Geheimschrift entschlüsseln, ein anderer sieht einen Ort oder einen Gegenstand und hat seine Familiengeschichte vor Augen, die daran klebt. Und eine dritte sucht im Arbeitszimmer eines Verstorbenen nach Beweisen. Folgen Sie mit mir den Blicken der Suchenden. Ich bin Ewald Ahrens. Sie hören Bayern 2. Bleiben Sie bei uns. Friedrich Röhrer Ertl hat sich einen Ring machen lassen, der ihn jahrelang daran erinnert hat, die Augen offen zu halten, um das Original eben dieses Rings zu verstehen. Und ich frage mich, wie sich das anfühlt, wenn man ein Geheimnis die ganze Zeit vor Augen hat und es trotzdem nicht enträtseln kann. Guten Tag, Herr Röhrer Ertl.
Schönen guten Tag.
Ja, Sie sind derjenige, der sich mit diesem berühmten Ring von Pausnitz auseinandergesetzt hat. Wollen Sie uns vielleicht ganz kurz erzählen, was es damit auf sich hat? Sie sagen, es ist ein Inschriftenring und anscheinend war auch das wohl, was Sie so fasziniert hat.
Sie müssen sich vorstellen, es ist ein Silberring, der außen abgekantet ist, zwölfeckig ist und auf jeder Seite trägt er ein eingraviertes Schriftzeichen. Mit einem Stichel ist das eingraviert worden. Unter dem Mikroskop kann man das sehr gut erkennen.
Wo kam der überhaupt her, dieser Ring? Und wieso hat er den Weg zu Ihnen gefunden?
Der Ring heißt ja nicht umsonst Ring vom Pausnitz. Man liest auch natürlich viele andere Namen. Zauberring vom Pausnitz wurde er häufig genannt. Technisch gesehen ist ein Inschriftenring ein Ring, der also Schriftzeichen trägt. Der Name sagt schon, gefunden wurde der Ring 1898 in Pausnitz, einem kleinen Dorf bei Strehla. Das ist heute im Bundesland Sachsen. Der Finder war ein Gutsbesitzer, der einen alten Baum, der, so genau weiß man es leider nicht, der kaputt gegangen war, sag ich mal, ersetzen wollte, da ein Loch grub und dort einen kleinen Tontopf fand, den er beim Ausgraben, leider muss man sagen, zerschlagen hat. Im Topf fanden sich etliche Silbermünzen und obendrauf dieser Ring. Das Museum in Halle bekam Wind von der Sache, setzte sich in Verbindung mit dem Finder. Und so verkaufte er den Tontopf, den Ring und einige wenige Münzen an das Museum in Halle an der Saale.
Und dann verschwand der Ring erstmal in den Archivalien des Museums, ne?
Genau, weil der Ring wurde wahrscheinlich für die Leute damals sehr logisch bei den Münzen eingeordnet. Nun müssen wir einen Zeitsprung machen und sind nun Ende der 90er Jahre. Und ein Mitarbeiter dort, der Dr. Arnold Muhl, er hat diesen Ring dann wieder aufgefunden und ihm stellte sich nun die Frage, was hat es jetzt damit auf sich?
Entschuldigen Sie, dass ich dazwischen frage, aber wie kommt man überhaupt auf den Gedanken, dass man sagt, das muss etwas zu bedeuten haben und ist nicht nur rein ornamental?
Als Historiker kann ich darauf antworten, menschheitsgeschichtlich leben wir ja heute in einer Zeit, wo Ornamente nur noch Schmuck sind. Das war in früheren Zeiten anders. Man hat sich viel mehr Gedanken darüber gemacht, was tue ich zum Beispiel auf ein Schmuckstück drauf. Man hatte ja auch ganz andere Vorstellungen. Wir leben in einem sehr rationalistischen Zeitalter, in einem Zeitalter der Wissenschaft. Früher waren magische, mystische Vorstellungen real und sie hatten denselben Stellenwert wie jetzt etwas, was wir als wissenschaftlich und als streng logisch bezeichnen würden. Und der Herr Dr. Muhl hat sich dann gefragt, wen könnte man denn da fragen? Und Bekannte von ihm verwiesen ihn an meinen Vater.
Und Ihrem Vater war dann sofort klar, als er diesen Ring bekam, dass das eine Inschrift sein musste, die sich auch entschlüsseln ließe, unter Umständen.
Ja, Also mein Vater war Vorgeschichtler und Prähistoriker und Anthropologe, arbeitete hier in München an der Anthropologischen Staatssammlung. Und dann kam er zu mir. Ich war damals Student an der Ludwig-Maximilians-Universität und ich studierte die geschichtlichen Hilfswissenschaften. Das ist ein Sammelsurium von Disziplinen, die sich grob gesagt immer darum drehen, wie können wir Quellen, vor allem Quellen des Mittelalters und der frühen Neuzeit, für andere Forschung aufbereiten.
Und damit waren Sie praktisch prädestiniert dafür, dass Ihr Vater sagen konnte, befasst dich damit.
Genau, also ich erinnere mich noch, ich war in meinem Zimmer, ich glaube, ich habe Musik gehört, Queen. Und mein Vater kam rein und fragte, ob ich daran Interesse hätte, mir das mal anzuschauen. Und ich dachte mir nichts groß dabei und ich sagte, ja, okay, ich schaue es mir an. Und bekam dann zunächst ein paar Fotos und bekam dann auch rasch einen Abguss des Ringes. Dann stand ich allerdings auch erstmal da und sagte mir, was zum Teufel steht da jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht.
Und dann haben Sie sich damit befasst, aber nicht so, wie ich mich damit befassen würde, dass ich dann sagen würde nach 2 Wochen, ja, okay, ich verstehe es nicht, egal. Sie haben sich anscheinend ein ganzes Jahr damit befasst. Sie haben Ihre Sozialkontakte vernachlässigt. Ihre Beziehung zu Ihrer Freundin war in Gefahr, weil Sie so unter dem Bann dieses Ringes standen. Erklären Sie mir das. Wie kommt das?
Man muss natürlich auch sagen, Historiker sind jetzt nicht unbedingt alle Partylöwen und ich bin es auch tatsächlich nicht. Wie soll ich sagen, man beschäftigt sich ja jetzt nicht permanent dann damit. Ich habe mir damals diese Seiten des Rings, also die Fotos davon, habe ich mir groß ausgedruckt und habe damit mein Bücherregal tapeziert.
Und dann hatten Sie dieses Rätsel die ganze Zeit vor Augen, Tag und Nacht.
Ich hatte es vor Augen. Also es war tatsächlich auch so geklebt, dass wenn ich aufgestanden bin oder zu Bett gegangen bin, ich schaute immer drauf und dachte immer drüber nach. Natürlich lief nebenher das Studium weiter und auch mein Privatleben lief etwas reduziert, aber lief auch weiter. Aber ich hatte es immer vor Augen.
Letztlich sind Sie zu einer Lösung des Rätsels gekommen. Ja. Was war sie denn?
Also in aller Kürze ist die Lösung zunächst einmal, dass der Ring in die Hand genommen werden muss und gedreht werden muss. Also nicht nur entlang dieses Schriftbandes, sondern man vollführt eine Art Wellen- oder Schlangenbewegung. Und wenn man das macht, dann stellt man fest, dass manche Buchstaben verschlüsselt sind, andere sind nur verdreht und dann kommt man vom Kreuz ausgehend, im Mittelalter beginnt alles bei Christus sozusagen, zunächst einmal auf eine Buchstabenfolge, die Nai, Nemi und dann Chi, Rho, Sigma, Christus bedeutet. Und Nai, Nemi ist also mittelhochdeutsch, verneine mich, und dann Chi, Rho, Sigma, Christus, verneine mich, Christus. Die Vorstellung, dass wir um Christus, um Gott nahe sein zu können, am liebsten uns selber, unsere Seele ausleeren sollen, sodass nur Christus, dass nur Jesus, Gott darin Platz hat.
Und Sie haben den Ring auch getragen?
Das Original nicht, nee. Aha. Aber ich hatte und habe Abgüsse des Rings in der Originalgröße. Also ich bin jetzt kein Schwerarbeiter. Ich arbeite in einer Bibliothek. Mir passt da tatsächlich sehr gut.
Also das heißt, Sie tragen ihn tatsächlich noch nach über 20 Jahren?
Ja, ich trage ihn tatsächlich noch. Das ist sozusagen der einzige Schmuck, den ich jeden Tag anziehe.
Wenn Sie jetzt solchen Ring beschriften dürften, heute, in dieser Zeit, wie würden Sie ihn beschriften?
Sei glücklich.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Herr Röhrer-Ertl, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Und hier kommt auf Bayern 2 Seda, die Stimme aus München. Seda heißt nämlich Stimme auf Türkisch und sie fordert, passend zu unserem Ring der Geheimnisse, Tell Me Your Secret, Heimatsound aus Bayern. There's something about her that makes her stop and stare. Something about her makes her smile just by the thought of her. Don't know if it's a laugh, a smile or her stupid jokes, but there's something about her I know. Mit der Geschichte der eigenen Familie ist es ein bisschen wie mit der Inschrift auf dem Ring von Pausnitz. Sie liegt vor aller Augen und wird doch oft nicht wahrgenommen oder richtig gelesen. Unser Autor Matthias Kröner hat sich aber entschieden, die Augen weiter aufzutun als üblich. Und so fahndet er in der folgenden Geschichte nach den Spuren, die der Krieg in seiner Familie hinterlassen hat.
Ich lebe in der Nähe von Lübeck. Wenn ich in meine alte Heimat nach Franken reise, kleben die Orte an mir. An dieser Straßenecke in Fürth habe ich mal geknutscht. In dieser Studentenbude in Erlangen hatte ich übelste Liebesschmerzen. Unter jener Loggia in Nürnberg habe ich eine Kokosnuss aufgeklopft, weshalb der Nachbar unter mir mit dem Luftgewehr drohte und mich fränkisch elegant als Großstadt-Indianer beschimpfte. Das war darüber hinaus auch lustig, denn ich wüsste nicht, dass die Indigenen im heutigen Amerika mit Kokosnüssen zu kämpfen hatten. Egal, wo es mich hintreibt, Orte, an denen ich schon gewesen bin, stellen etwas mit mir an. Sobald ich sie aufsuche, kommen die unangenehmen und guten Erlebnisse wieder. Sie fangen in mir zu schuften an, wie kleine Bergarbeiter. Manchmal fördern sie Juwelen zutage, manchmal Staub und manchmal verursachen sie Erdspalten. Wenn ich von Lübeck aus in den Süden reise, ist das immer ein bisschen Arbeit. Der Süden wirkt nach in mir. All das, was dort geschehen ist, selbst wenn es gut und groß war. Hängt es auch mit den Kriegserlebnissen zusammen, die meine Eltern mit sich herumtragen, die überall kleben, die man nicht wegwischen kann oder putzen? Graben wir uns 30 Jahre zurück. Ich war in der Schule der, der die ältesten Eltern hatte. Sie haben etwas erlebt, das meine Kumpels und Freundinnen bestenfalls von ihren Großeltern kannten, wenn überhaupt. Mein Vater befand sich während des härtesten Bombenangriffs auf Nürnberg in einem Luftschutzkeller. Das war am 2. Januar 1945. Er war gerade mal 9. Er erzählte mir, ich war 15 oder 16 und der Krieg weit weg, wie die Wände schwankten, wie die Tür wegen des Luftdrucks aufsprang, wie die Leute weinten und beteten, wie eine Radiostimme, der Onkel Baldrian, die Planquadrate aufzählte, ruhig, gelassen, über die Flieger mit ihrer todbringenden Fracht in diesem und im nächsten Augenblick flogen. Er hörte die Einschläge der Bomben und er sah, wie es brannte, hinterher, wie alles in Flammen stand, was vorher noch Haus war und Straße und Straßenbahnschiene und Laterne. Die Fenster waren zersprungen und seine Modelleisenbahn, die er gerade zu Weihnachten bekommen hatte, lag verstreut auf dem Boden. Doch, hurra, sie funktionierte noch. Manchmal glaube ich, dass ich diese Kriegstraumata mit auflöse. Sie bearbeite wie ein Bergarbeiter, sobald ich das Haus meiner Eltern in Franken betrete. Es ist ein gutes Haus, ein schönes. Meine Mutter ist liebevoll und will, dass es ihren Enkeln und meiner Frau und mir gut geht. Es sind sorglose Tage, die wir hier verbringen. Eine kleine Auszeit vom Alltag, dem Alltag im Norden. Trotzdem braucht ein Krieg seine Zeit. Meist sind es mehrere Generationen, die er durchläuft, bevor er wieder durch die Hinterkammern der Psyche abhaut oder ein neuer anfängt. Man muss nicht dabei gewesen sein, um zu begreifen, wie stark er nachwirkt, wie er sich langsam, ganz langsam ablöst und auf die nächste und übernächste Generation stempelt. Immer schwächer, mit immer weniger Druckerschwärze, aber er ist noch da. Man erkennt ihn am Wortschatz. Antreten, sagt meine Mutter, wenn ich ihr in der Küche helfen soll. Bewaffne dich, sagt sie und zeigt zum Küchentuch. Und dann, wenn wir fertig sind und die Töpfe und Pfannen sauber und aufgeräumt im Regal stehen, jetzt bist du befreit. Sie meint es freundlich. Da steckt ein Witz drin, doch das Vokabular liegt offen vor uns. Der Norden beruhigt mich. Ich fahre dorthin zurück in meine neue Heimat, meine eigentliche Heimat, denn ich habe sie selbst gewählt. Alle 100 Kilometer spüre ich eine Veränderung. Oder sagen wir, alle Stationen, an denen der Zug kurz anhält. Etwas fällt ab von mir, ein Gepäck, ein Kreuz, wie die Alten sagen würden. Die Daltons Metallkugel an meinem Bein wird leichter. Irgendwann schwebt sie. Trotzdem reise ich in den Süden, nach Franken. Ich will meine Mutter besuchen. Mein Vater lebt leider nicht mehr. Meine Mutter und ich machen Spaziergänge. Wir sitzen auf einer Bank. Ich stelle Fragen. Fragen, die mich beschäftigen, weil sie mit Orten verbunden sind. Spurensuche. Sie nimmt einen ihrer Teleskopstöcke und zeichnet ein Gebäude in den schottrigen Fußpfad. Dann zeigt sie hinter sich, wo ein starker Baum in den aschgrauen Himmel wächst. Sie deutet auf die Dicke des Stammes. So sahen die Bäume aus, die in einer langen Reihe vom Bahnhof wegführten. Meine Mutter als 7-jähriges Kind, ihr 4-jähriger Bruder und ihre Mutter waren in Miltenberg, um den Bomben auf Nürnberg zu entgehen. Sie lebten bei Tante Betty in einer riesigen Bahnhofswohnung. Bettys Mann war ein Angestellter der Reichsbahn. Manchmal musste er nachts mit einer Draisine los, um Streckenreparaturen zu erledigen. Diesmal blieb alles ruhig. Meine Oma und ihre 2 Kinder waren auf dem Weg in die Innenstadt. Das Bahnhofsgebäude lag hinter ihnen. Sie liefen eine Allee entlang. Gegenüber sahen sie die Ausläufer der kleinen Stadt, als mit einem ziehenden Geräusch der Tiefflieger auftauchte. Er war da, aus dem Nichts. Meine Mutter, ihr kleiner Bruder und ihre Mutter, damals 31, versteckten sich hinter einem der hohen Bäume. »Ich habe den Pilot gesehen«, beteuert meine Mutter. »Ich konnte ins Cockpit blicken.« Der Tiefflieger flog vorbei. Der Pilot schoss nicht. Meine Oma und ihre 2 Kinder jagten zu einem zweiten Gebäude, das zwischen der Stadt und dem Bahnhof lag. Es war das Gebäude des Güterbahnhofs. Ich weiß heute noch, wie wir rannten. Der Pilot hätte sofort losfeuern oder eine Schlaufe drehen und gezielt auf sie schießen können. Er tat es nicht. Nur deshalb lebe ich. Deshalb leben meine Kinder und deshalb, nur deshalb, kann ich darüber schreiben und ihm danken. Ihm, der trotz aller Widrigkeiten und Widerwärtigkeiten eines Weltkrieges mit einer Mutter und ihren Kindern Erbarmen hatte und Mitgefühl und sich eine Menschlichkeit bewahrt hat inmitten der Grauen eines Flächenbrands, den die Deutschen angesteckt hatten. Der Pilot drehte bei. 3 Menschen überlebten. Wir alle schreiben Geschichte. Wir schreiben Geschichte mit, indem wir Menschen verschonen.
Matthias Kröner hat die Familiengeschichte vor seinen Augen in eine literarische Geschichte übersetzt. Vor Augen ist das Motto unseres Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern. Aus wirklich sehr langer Erfahrung als Autor kann ich Ihnen sagen, das englische Sprichwort »Don't judge a book by its cover« ist falsch. Es ist einfach falsch. Bücher werden nun einmal nach ihrem Einband beurteilt. Es ist der allererste Augenschein, der Sie dazu bewegt, in der Buchhandlung Ihres Vertrauens das Buch in die Hand zu nehmen. Es ist das Gewand einer Geschichte. Und wenn man das Ganze dann auf Menschen und ihre Bibliothek überträgt, dann gilt das umso mehr. Sage mir, was du liest, und ich sage dir, wer du bist. Man kann über die Bücher, die man in einem Regal stehen sieht, durchaus auf den Charakter der Person schließen, der das Regal gehört. Also, man kann es zumindest versuchen. Je nachdem.
Es war an einer Wand ein Regal, so ein kubenförmiges, wie man das ja in den letzten Jahren auch hat.
Das ist die Münchner Journalistin Anja Scherz.
Und da standen die Bücher wirklich in doppelter Reihe übereinander und ein bisschen quer reingeklemmt.
Vor einigen Jahren steht sie vor dem Bücherregal eines Mannes, Raphael Maria Goldstein.
prallvoll, würde ich sagen. Und ich hatte schon das Gefühl, es war so eine Essenz seines Lebens in Buchrücken, die ich da gesehen habe. Also ich bin selber große Leserin, habe auch selber viele Bücher. Und wie vielen anderen Menschen geht es mir da auch so, dass ich sehr gerne da so ein bisschen stibitze und schaue, was liest denn dieser Mensch, und versuche ihn dann so ein bisschen einzuordnen. Und da hat eigentlich dieses Regal von Goldstein ganz, ganz viele Hinweise gegeben. Da stand nichts zufällig, hatte ich den Eindruck.
In diesem Fall spekuliert sie aber nicht zum Spaß. Sie ist mit einem ganz bestimmten Ziel an dieses Regal getreten, überhaupt ins Zimmer von Raphael Maria Goldstein gekommen. Sie will mit dem, was sie dort findet, das Leben dieses Mannes so genau wie möglich rekonstruieren. Denn Raphael Maria Goldstein ist zu diesem Zeitpunkt schon verstorben. Thibaut Schremser erzählt uns die ganze Geschichte.
Anja Scherz kannte den Verstorbenen. Sie hat ihn mehrmals getroffen. Noch besser kannte sie seine Ehefrau. Die beiden Frauen sind alte Schulfreundinnen. Und einige Monate nach Raphael Marias Tod bittet seine Frau, ihre Freundin Anja, die sich ja schließlich als Journalistin mit Recherchieren auskennt, sich näher mit dem Nachlass ihres Mannes zu beschäftigen. Und weil Anja Hemmungen hat, im Aktenschrank zu wühlen, macht sie eben erst das, was sie gern macht. Buchrückenstudium. Sie findet
die ganze Literatur von Auschwitz oder Holocaust-Überlebenden, überwiegend Auschwitz, ganz viele Berichte.
Und
dann Bücher von Jacqueline van Maasen, Hanna Pikosla, das waren alles Freundinnen von Anne Frank. Natürlich das Tagebuch von Anne Frank in mehrfacher Ausführung.
Und außerdem
seine berufliche Literatur. Er war ja Dozent an Schauspielschulen für Sprechtechnik. Und da war ganz viel über Stimmtechnik, Körpersprache, Schauspieltheorien.
Er hatte auch Belletristik.
Wobei das wirklich wiederum auffallend wenig. Und diese Belletristik, das habe ich wirklich auch schmunzelnd gleich festgestellt, das waren alles solche Bücher wie Rafik Shami, Der ehrliche Lügner, oder von Jurek Becker,
Jakob der Lügner.
Also es waren ganz viele Lügengeschichten. Und auch bei den Sachbüchern habe ich sofort gesehen, 1000 Zeilen, wo der Fall von Klaas Relotius von Juan Moreno beschrieben wird. Also er hat sich da in einem ganz bestimmten Segment offenbar umgetan, was ihn interessierte.
Und Anja wiederum interessiert dieses Interesse.
Ich wusste ja schon sozusagen, worauf ich ein bisschen meine Konzentration legen sollte.
Anja ist in diesem Zimmer, um die Lebensgeschichte von Raphael Maria Goldstein zu verifizieren. Sie soll nämlich als Buch erscheinen und sie ist wirklich bemerkenswert. Raphael selbst hat das zu seinen Lebzeiten so erzählt. Geboren sei er 1949 in Amsterdam als Sohn der Holocaust-Überlebenden Esther Goldstein. Sein Vater sei Otto Frank gewesen, der Vater von Anne. Anne Frank und Raphael, also Halbgeschwister. Aufgewachsen sei er aber gar nicht als Raphael, sondern als Norbert in Duisburg. Norbert Hans Burger. All das, auch sein Berufsleben als Schauspieldozent, hat Raphael schon selbst als Autobiografie niedergeschrieben. Nur bevor er sie veröffentlicht, will der Verlag Belege sehen. Ein bisher unbekannter Halbbruder von Anne Frank, das wäre eine Sensation. Das ist also Anjas Aufgabe als Freundin und Journalistin. In Raphaels Zimmer die Dokumente finden, die es ermöglichen, sein außergewöhnliches Leben publik zu machen.
Er hat ja an seinem Todestag, wobei er natürlich auch nicht wissen konnte, dass es sein Todestag war, aber es war ihm unglaublich wichtig, mit der Verlegerin nochmal zu sprechen und ihr auch die Zusicherung abzuverlangen, dass dieses Buch erscheinen wird. Also das scheint wirklich einer seiner letzten Motivationen im Leben gewesen zu sein.
In seiner unveröffentlichten Autobiografie beschreibt Raphael, wie die geheime Adoption aufflog. Da war er Ende 20. Er hatte einen Unfall, erzählt er, konnte keine Bluttransfusion von seinen Eltern bekommen, die ihm dann gestanden, er sei gar nicht ihr leiblicher Sohn. Genauso detailreich schildert er, wie er später seine leibliche Mutter, Esther Goldstein, und dann Otto Frank kennengelernt hat. Er zitiert wörtlich aus Briefwechseln. Raphael hatte dem Verlag Dokumente versprochen, die zum Beispiel seine Adoption durch die Familie Burger bestätigen. Vorgelegt hatte er sie nie. Stattdessen nur alte Fotos, die eher Fragen aufgeworfen haben. Wollte Raphael die Belege vielleicht gar nicht liefern? Anja hat da dieses Gefühl.
Was mache ich hier eigentlich? Ich wühle hier in irgendetwas herum, was er ja eigentlich unter Verschluss halten wollte.
Anja und der Sohn ihrer Freundin verbringen den gesamten Nachmittag im Zimmer, räumen aus, sortieren, überfliegen Dokumente. Und irgendwann findet Anja tatsächlich Raphaels Geburtsurkunde,
die ihn auswies als leiblichen Sohn seiner sogenannten Duisburger Adoptiveltern. Und das war ja der Moment, wo ja dann wirklich schon so das blanke Entsetzen in unseren Augen da stand.
Kann das sein? Oder kann es vielleicht sein, dass bei der Adoption eine neue Geburtsurkunde ausgestellt wurde, die so aussieht, als sei Raphael das leibliche Kind der Duisburger Eltern? Anja grübelt. Am nächsten Tag verabschiedet sie sich von der Witwe und fährt zurück nach Hause. Sie kontaktiert das Standesamt in Duisburg. Dort wird ihr gesagt: Wir sind sicher, dass Norbert Hans Burger als leiblicher Sohn der aufgeführten Eltern in Duisburg geboren ist. Keine Adoption. Jetzt ist der Fall klar. Norbert Hans hat sich Raphael Maria ausgedacht. Eine Scheinidentität. Anja hat jetzt ein Problem. Einerseits fühlt sie sich der Wahrheit verpflichtet, die kennt sie jetzt. Aber andererseits kann sich Anja denken, dass diese Wahrheit erschütternd sein wird für ihre Freundin, Raphaels Frau.
Und dann musste ich sie anrufen und habe ihr das gesagt. Und sie hat es zunächst recht nüchtern aufgenommen. So ein bisschen so, dass ich mir auch gedacht habe, vielleicht ist die Nachricht gar nicht bei ihr angekommen. Und ja, ich kann mich nur erinnern, dass dieses Gespräch dann auch relativ abrupt endete und sie auch sagte, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Auch das ist ja nun wirklich mehr als verständlich.
Und als das auch bei Anja sagt, kommt eine neue Frage auf. Wenn das nicht stimmt in Raphaels Autobiografie, stimmt denn dann der Rest? Sie beginnt, auch andere Episoden zu hinterfragen. Wie Raphael, damals noch Norbert, mit 16 von zu Hause ausriss zum Beispiel, um an eine Schauspielschule zu gehen. Dass Norbert ausgerissen ist, daran kann sich in der Familie aber niemand erinnern. Anja trifft bei den vielen Gesprächen, die sie jetzt führt, auch auf Herbert, einen Cousin, der erzählt, er sei mit 16 ausgerissen. Immer wieder geht es Anja jetzt so.
Moment mal. Das ist ja etwas aus der Biografie jemand anderes, dass er sich zugeschlagen hat. So war sein alter Schulfreund adoptiert. Und ja, als ich diesen Verdacht dann hegte, da bin ich dem dann wirklich auf die Spur gegangen. Also indem ich mit Menschen gesprochen habe, indem ich die Bücher, die er im Regal hat, auch nochmal gelesen habe. Und dann teilweise auch einfach Parallelen gefunden habe, wo ich dachte, ach, da hat er sich doch irgendwie anderer Lebensgeschichten bemächtigt.
Da fragt man sich natürlich, warum? Raphael kann das jetzt im Lichte der belegten Wahrheit niemand mehr fragen. Aber Anja hat Theorien. Er war wohl ein unglückliches Kind, hat sich vielleicht zu wenig gesehen gefühlt. Und mit spektakulären Geschichten hat er Aufsehen erregt und später auch beruflich Erfolg gehabt. Denn auch manche der renommierten Ausbildungsstätten und Engagements hat er sich angedichtet.
Das Leben des Norbert Burger, das war ja ein gutes Leben, so wie man es nachvollziehen kann. Es war ja auch eins mit beruflichen Meriten, mit privat stabilen Beziehungen. Also es hat ja alle Voraussetzungen gehabt, ein gelungenes Leben zu nennen. Er selber hat sich irgendwie in dieses Goldsteinleben hineinmanövriert, was irgendwie nicht zu einer wirklichen Befriedigung hat führen können. Das ist irgendwie schon von Anfang an klar gewesen. Und das, finde ich, ist auch die Tragik der Geschichte.
Anja kommt es bei ihrer Recherche nicht auf die Enthüllung an. Sie will Raphael nicht bloßstellen. Sie will ihn verstehen. Und dabei lernt sie bei der Recherche auch den Begriff der Fantasy-Pronen-Persönlichkeit. Solche Menschen haben ihr Leben lang eine Fantasie, die meisten anderen nur als Kind haben. Man kann sagen, sie machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Ob Raphael wirklich eine Fantasy-prone Persönlichkeit war, das sei mal dahingestellt. Niemand Seriöses würde das einem Toten diagnostizieren. Aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet zeigen zumindest, es gibt einige Menschen, die wahnsinnig fantasievoll mit ihrer eigenen Lebensgeschichte umgehen. Vielleicht ist Raphael kein Einzelfall.
Das ist ja auch, glaube ich, so ein grundsätzliches Prinzip des Erzählens, dass ja jeder Erzähler immer seine Wahrheit erzählt.
Glaube denen, die die Wahrheit suchen, hat der französische Schriftsteller André Gide gesagt. Und zweifle an denen, die sie gefunden haben. Nur, wie das so ist mit den klugen und wohlmeinenden Kalenderblattsprüchen. Zweifeln und hinterfragen und am Ende immer noch keine endgültige Wahrheit haben, das ist so viel zeitraubender und auch frustrierender, als einfach einem Menschen zu glauben, der einem etwas Spektakuläres erzählt.
Ein Beitrag von Thibaut Schremser. Anja Scherz hat mit so vielen Menschen wie möglich in Raphaels Umfeld gesprochen und hat nach Antworten gesucht. Ihre Recherche erzählt sie auch in einem Buch. Es heißt Goldstein, ein fantastisches Leben und ist bei der Edition Strux erschienen. Heute geht es uns um die Dinge, die vor Augen liegen und die wir manchmal doch nicht sehen.
Der Pfarrer hat Grashuber, Hans Grashuber oder Johann Grashuber geheißen. Man hat ihn aber nie mit Namen angesprochen, sondern nur Herr Hochwürden oder Herr Pfarrer.
Das ist Professor Valentin Reitmeier, der uns den Gefallen getan hat, noch einmal durch die Augen des kindlichen Valentins auf seine Welt von damals zu schauen.
Zudem sagte man nicht Grüß Gott, sondern man sagte Gelobt sei Jesus Christus. Und der Pfarrer, der für mich so wichtig wurde, der hatte so eine engelgleiche Stimme, der sagte dann in Ewigkeit Amen.
Valentin kommt 1948 zur Welt. Er wächst in Julbach auf. Das ist ein kleines Dorf mit 1500 Einwohnern bei Simbach am Inn. Das Dorfleben, so beschreibt es Valentin Reitmeier, ist damals geprägt von Riten und Festen und von Autoritäten wie dem Herrn Hauptlehrer, dem Mesner und eben dem Pfarrer, dem Valentin als Ministrant assistiert.
Dann sagte er zu mir einmal, als wir, das war auch so was Spezielles, die Toten vom Haus abholten. Die wurden damals noch im Haus aufgebahrt und ins Leichenhaus fuhren. Und wir im ganzen Ornat mit einem alten Karren, es gab kein Auto für den Leichentransport, sondern es war ein schwarzes Gefährt mit schwarzen Pferden und Kutscher mit Zylinder. Und wir sind da als Ministranten und der Pfarrer mit ganz schwarzen Dress, würde man heute sagen. Und dann sagt er zu mir, möchtest du nicht auch so etwas werden wie ich? Mich hat fast der Donner geschlagen, weil ich dachte, so ein hoher Herr, wenn der das sagt, dann muss das stimmen. Und habe gesagt sofort, ja, freilich.
Obwohl Pfarrer werden nie sein Lebenstraum gewesen war.
Und mir hat die ganze Geschichte sehr gefallen.
Es wird sein Lebenstraum.
Also die schönen Gewänder und das mit der ausgestellten, glitzernden Monstranz.
Hochwürden nimmt Valentin unter seine Fittiche.
Das war in so einem kleinen Dorf wie Julbach, war das ja ganz wahnsinnig.
Und bereitet ihn auf seine Ausbildung vor.
Und ich kannte den Pfarrer ja nur vom Hostie hochhalten und von heiligen Dingen machen.
Doch das ändert sich in dieser Zeit. Einmal, da ist Valentin 10, da fährt der Pfarrer mit ihm nämlich zum humanistischen Gymnasium in Burghausen. Da soll Valentin aufgenommen werden, um später Theologie zu studieren. 30 Kilometer radeln der Geistliche und der Junge zusammen.
Wir waren ein komisches Gespann. Ich war 10 und Stiftelkopf und er mit so einem Gest hintere, wenn Sie doch wissen, was das ist. Der hatte immer so einen langen Kaftan an, also wo hinten, wie ein heutiger Frack, so ähnlich. Und wir haben das alles angeschaut. Ich war Feuer und Flamme. Das war für mich ganz was Tolles und Großartiges. Und das hat mich dann auch fast umgehauen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wo heute die Autoritäten ja ganz anders sind. Lude mich in ein Gasthaus zur Brotzeit ein. Es war im Sommer. Und auf einmal steht er auf und geht weg. Und mich hat die Angst geplagt. Und habe mir gedacht, Mensch, wo geht der hin? Ich allein als kleiner Bub in der großen Stadt bin ich ihm nachgegangen. Und das Rätsellösung war, dass der auf die Toilette gegangen ist zum Bieseln. Und das war für mich fast ein Kulturschock, als der Pfarrer beim Bieseln neben mir stand, den ich nur vom Hostienhochhalten gekannt habe. Und da stand der Pfarrer und ich war erstaunt.
Hochwürden an der Pieselrinne. Was tun? Ihn drauf ansprechen?
Nein, nein. Ich war ja eigentlich erschrocken. So ähnlich war das, ich glaube, dass das auch bei jungen Leuten so ist, wenn einer vergisst, die Toilettentür abzuschließen und man macht auf und da hockt einer nackt drauf. So ähnlich bin ich erschrocken.
Obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt, dass auch Pfarrer mal pinkeln müssen. Und doch kam Valentin vorher nie auf diesen Gedanken.
Aber es hat meinem Respekt keinen Abbruch getan. Also der war für mich nach wie vor eine sehr wichtige Persönlichkeit.
Wir nehmen andere Menschen oft in ihrer Rolle wahr, was ja auch gut ist. Uns aber manchmal vergessen lässt, dass eine Rolle immer auch nur eine Rolle ist. Die könnte man auch anders spielen. Oder der gleiche Mensch kann in eine andere Rolle wechseln. Um die Dinge, die wir vor Augen haben und doch nicht sehen, wirklich wahrnehmen zu können, müssen wir also manchmal vielleicht nicht nur genau hinschauen, sondern unsere Augen an sich verändern. Mit anderen Augen auf eine Situation schauen. Und das ist sicher eine lebenslange Lernaufgabe. So richtig vor Augen konnten Sie uns jetzt natürlich nicht haben. Aber das ist ja manchmal der Zauber des Podcasts. Aus Gesprochenem entstehen im besten Falle Bilder vor Ihren Augen. Ich hoffe, das ist uns auch in dieser Folge ein wenig gelungen. Unser Feiertagsfeuilleton im Zeit für Bayern Podcast ist zu Ende. Ich bin Ivan Ahrens. Wenn Sie mögen, bewerten Sie den Podcast oder empfehlen Sie ihn sogar weiter.